Das wird natürlich auch hier irgendwie so verkauft, so ey, der Erstligaspieler, Nationalspieler und so, kommt zurück und alle erwarten, ja, der bringt uns jetzt in die erste Liga und so, ne? Ich finde schon, dass da auch einige Jungs rumlaufen, die BBL-Niveau haben, aber vielleicht dann auch lieber viele Minuten in der Pro A spielen, als sich in der BBL auf die Bank zu setzen. Du musst irgendwie ja auch die Oma, die jetzt nach dem Fernsehgarten dran geblieben ist, so ein bisschen mitnehmen. Du kannst ja nicht einfach sagen, ja, das ist ein L-Loop-Play und dann denkst du dir, was ist ein L-Loop? L-Loop, ich heiße doch gar keiner L-Loop.
Erstklassig, zweitklassig, der Pro-A-Podcast.
Cello. Und damit ganz herzlich willkommen zur neuen Folge von Erstklassig, zweitklassig. Wisst ihr, was vor ungefähr einem Jahr war?
Im Zweifel die erste Folge.
Korrekt.
Ja,
vor einem Jahr, ja, alles. Haben wir dieses Projekt hier gestartet, freuen uns, dass wir immer noch am Start sind. Auch das ist nicht selbstverständlich, aber es geht weiter und wir machen eine neue Folge. Mittlerweile die keine Ahnung, wie viel zur Folge, aber ihr seid auf jeden Fall mit dabei. Herzlich willkommen.
Ja, und das freut mich sehr. Krass, vor einem Jahr ging es los und ich hätte nicht gedacht, dass es diese, ja.
Dass es überhaupt einen Monat überlebt, ja, hat keiner
gedacht. Das vielleicht schon, aber dass es doch so konstant und wirklich auch so viel Spaß macht, herrlich.
Ich hänge immer noch bei Cello.
Ja, das hat mich auch erstmal aus den Latschen gehauen, ja.
Sehr gerne geschehen. Ja, vielen Dank auch für euer Feedback bei der letzten Folge. Wir haben ja eine Saisonvorschau gemacht. Auch da haben wir so ein bisschen frei von der Leber weggesprochen. Hätten nicht gedacht, dass so viel positives Feedback zurückkommt, aber es kam wahnsinnig viel an Rückmeldungen. Deswegen auch dafür vielen, vielen Dank.
Spricht tatsächlich für unsere Leber.
Was?
Wenn wir frei von der Leber wegsprechen.
Ach so, ja, für die spricht auch noch einiges anderes.
Ja, was war in der Zwischenzeit? In der Zwischenzeit war der BBL-Pokal. Wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass der stattfinden wird an diesem Wochenende, wo wir die Folge veröffentlicht haben. Er hat stattgefunden und ein Pro-A-Team ist immerhin weiter, nämlich die Chops CS Gießen 46ers, die am Ende gegen Crailsheim gewonnen haben. Jetzt muss man ja sagen, eigentlich ist das voll der Nachteil, ne? Gießen wäre so in ungefähr, ich glaube, nächste Woche gestartet am Samstag. Das Spiel gegen Koblenz wird jetzt verlegt auf einen Mittwoch und Gießen muss nach Chemnitz reisen. Ich finde es so ein bisschen irgendwie, also für einen Pro-A-Club, der weiterkommt, ist es jetzt nicht so komfortabel, denn wir wissen alle, Mittwochspiele sind jetzt nicht lukrativ.
Erstens das nicht und so eine weite Fahrt dann nach Chemnitz und dann muss man noch einen gesonderten Pokal-Auswärts-Trikotsatz sich irgendwie organisieren. Das ist alles nicht ganz so positiv. Ich weiß nicht, da hätte man vielleicht mal so ein bisschen mehr daran denken können, was passiert denn, wenn ein Zweitligist tatsächlich weiterkommt. Irgendwie hatte man das Gefühl, das ist eh drauf angelegt, ja, wir lassen es mal mitspielen und dann kommt ja sowieso keiner weiter und dann haben wir es wenigstens im Guten versucht. Jetzt ist Gießen weitergekommen und beim Fußball ist es ja auch so, da wird dann auch ab der zweiten Runde dieses Heimrecht für den Unterklassigen wird irgendwie aufgehoben. Ich finde, man sollte beim Basketball, weil da sind die Etatunterschiede ja nochmal größer, sollte man das schon irgendwie vielleicht verankern, dass wenn es ein Zweitligist schafft, dass der dann auch in der nächsten Runde wieder Heimrecht hat. So ist das jetzt nicht nur von Vorteil, aber der Abend an sich gegen Crailsheim war natürlich super.
Ja, wollen nicht meckern, also auf jeden Fall eine Mega-Sensation und das ist ein richtig großer Erfolg.
Zumindest jetzt von der Stimmung her, also wenn man sich es finanziell mal anguckt, die Zahlen, die da irgendwie durch den Raum geistern, so von ungefähr 5.000 Euro, die kolportiert waren, also dafür kriegst du wahrscheinlich gerade mal den Trikotsatz und mit Beflockung, naja gut, vielleicht nicht ganz, aber letzten Endes dann noch die Reisekosten auswärts, die entgangenen Einnahmen aus dem Heimspiel gegen Koblenz, was dann am Mittwoch ist, also ich finanziell glaube ich, rechnet sich das alles nicht so wirklich, so schön der Pokalerfolg ist. Und so sehr das natürlich auch dafür spricht, wie viel enger noch Pro A und BBL als vor ein paar Jahren aneinander gerückt sind. Also auch die anderen Spiele waren ja jetzt alle nicht himmelweit deutlich, sodass man hätte sagen können, okay, da waren alle Pro A-Ligisten chancenlos unterlegen, sondern auch da gab es ja durchaus knappe Ergebnisse. Also beispielsweise bei Reut war, glaube ich, auch kurz vor dem Weiterkommen. Das bedeutet, da ist schon auf jeden Fall auch sportlich ein Wert in dieser Pokalrunde. Und ich glaube, jetzt muss man sich einfach den Modus nochmal angucken, muss eben A drüber nachdenken, gibt man auch in der zweiten Runde dem kleineren Club das Heimrecht und wie bringt man das Ganze auch in den Spielplan oder in den Rahmenterminplan von der jungen Liga unter?
Ja, Dresden auch nicht schlecht unterwegs gewesen, 85-88 gegen Hamburg, das wäre ja fast auch noch eine Sensation geworden und theoretisch hat auch ein Pro-A-Team noch gewonnen, Vechta als Aufsteiger hat sich ja auch durchgesetzt gegen die Rostock Seawolves, jetzt in der BBL unterwegs und das gar nicht schlecht, also die haben jetzt die ersten zwei Spiele da auch gewonnen, Pokal gewonnen, ja, die legen ordentlich los.
Ja, haben den Schwung aber sowas von mitgenommen und über die Pause gerettet. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Ob sie so das Dresden der BBL vielleicht werden, die dann am Anfang von dem Aufstiegsschwung leben. Aber mal gucken, ob sie es konstant halten.
Wir haben es ja bei Rostock vor ein paar Jahren gesehen. Die haben ja auch so losgelegt, dann irgendwann nachgelassen, weil sie das Tempo nicht mehr halten konnten. Ich vermute fast, es könnte da auch irgendwie blühen, wenn die anderen Teams sich so eingespielt haben. Aber wir halten fest, es ist schön, dass es jetzt einen Pro-A-BBL-Pokal quasi gibt und dass da einige Teams mit dabei sind. Das hat schon an vielen Stellen sehr viel Bock gemacht.
Auf jeden Fall.
Gucken wir nochmal ganz kurz in die BBL, denn es gibt ja auch ein paar Pro-A-Spieler, die hochgegangen sind. Wir erinnern uns an TJ Crockett, der aus Bochum nach Braunschweig gegangen ist und der macht eigentlich da weiter, wo er aufgehört hat. 22 Punkte, 4,5 Rebounds, 3 Assists im Schnitt nach diesen ersten Spielen hier. Auch Braunschweig super unterwegs und er hat einen ganz, ganz großen Anteil daran.
Ja, das ist krass. Das ist so ein Scorer-Typ irgendwie, der funktioniert dann einfach direkt wieder. Der kommt dann in die nächste höhere Liga. Neues Team, ist sofort wieder der Garant für Punkte in der Offensive, wurde auch von Dennis Schröder, der in der Halle war, entsprechend abgefeiert. Also hat mich für ihn auch gefreut, dass er irgendwie gar keine Probleme hatte, da an das nächsthöhere Niveau ranzukommen.
Anderer Name, der auch im letzten Podcast gefallen ist, frohe Weihnachten, William Christmas aus Adlern nach Hamburg, 11,5 Punkte, 7 Rebounds im Schnitt aktuell, auch er in der Liga definitiv angekommen. Das ist so ein ganz, ganz kleiner Exkurs. Schauen wir auf die Pro A, schauen wir aufs vergangene Wochenende. Da gab es so ein Thema, das hat richtig für Aufsehen gesorgt. Trier. Alle waren richtig hyped.
Was war das?
Alle waren so ein bisschen hyped, auch schon im Vorfeld. So, ja, geiler Kader, es geht los. Ausverkaufte Halle zum Saisonstart gab es, glaube ich, weiß nicht, ob es das jemals schon mal da gab. Aber es war auf jeden Fall volle Hütte. Und dann passiert das, was eigentlich nicht passieren darf. Die 24-Sekunden-Uhr geht nicht und das für 45 Minuten
lang. Also wirklich super GAU. Es ist so gerade richtig Euphorie entfacht. Don Beck ist zurück, man verpflichtet richtig starke Leute. Dann kurz vor Saisonstart noch die Hammerverpflichtung, Mike Zirbes zurück an der Mosel. Eigentlich alle Zutaten für einen richtig geilen Basketballnachmittag und alle sind hyped, lass uns loslegen. Wir haben es schon gesagt, so auch am Pokaltag, irgendwie das Kribbeln fängt schon morgens an beim Aufstehen, weil man weiß, die Pause ist jetzt vorbei, wir können endlich wieder angreifen, wir sehen, jetzt geht's tatsächlich los. Und dann wartest du erstmal. Und dann wartest du weiter. Oh, und dann weißt du auch noch, okay, eigentlich, wenn du es innerhalb von einer gewissen Zeit nicht hinkriegst, dafür Ersatz zu sorgen, dann hast du wahrscheinlich das Spiel verloren und brauchst gar nicht erst antreten, sondern es ist so ein bisschen Muster ohne Wert. Wow, das ist ein richtiger Dämpfer da. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die vom Basketball her ein gutes Spiel gesehen haben, aber irgendwie trotzdem. Schade für die Trierer Geschichte irgendwie, dass es jetzt so mit so einem Start losging.
Ja, es hätte ja auch irgendwie im Worst Case dann passieren können, dass Düsseldorf dann sagt, ja nö, jetzt gibt's gar nichts mehr und dann hätte gar kein Spiel stattgefunden für die ausverkaufte Halle. Das wäre auch nochmal nicht ganz so schön gewesen. Bin mal gespannt, wie das jetzt gewertet wird, aber so ganz gut sieht's für Trier wohl nicht aus.
Wobei ich mir grundsätzlich, das wäre Rätselraten. Ich müsste
tatsächlich sind wir hier.
Ich müsste nochmal in die Spielordnung gucken. Ich habe es wegen einem anderen Grund gemacht und war ein bisschen überrascht, weil man auch die Entwicklung der Liga da dran sieht. Ich habe die Spielordnung von 2012 gefunden.
Oh,
Die hatte 29 Paragraphen. Was glaubt ihr, wie viel hat die Spielordnung aktuell?
91.
Ja, wahrscheinlich so 75 oder so.
Nee, über 100 würde ich sagen.
Ja, genau, in der Mitte 81 tatsächlich.
Okay.
Also man sieht, da ist schon einiges gewachsen und passiert, was da in der Zwischenzeit auch durch die Liga reguliert wird. Da war ich einfach überrascht, wie viel das tatsächlich noch zusätzlich geworden ist. Ich glaube nicht, dass es da ehrlicherweise eine Chance gibt, für Trier aus der Nummer rauszukommen, auch wenn es wohl nicht so ganz eindeutig ist, wer da jetzt was versäumt hat und wer wann wofür zuständig gewesen wäre. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist auch Trier als Verein ja nicht Betreiber dieser Halle,
genau,
ja, sondern da quasi nur eingemietet. Es ist einfach eine super unschöne Geschichte und natürlich fernab vom Sportlichen eigentlich irgendwie, ja, für alle Beteiligten super doof.
Ja, vor allen Dingen, wenn die diesen Protest da jetzt, wenn das Düsseldorf damit durchkommt, wonach es ja aussieht, dann hat ja auch Trier einfach alle direkten Vergleiche, glaube ich, direkt verloren. Und wir haben es ja gesagt, ausgeglichene Liga und das kann am Ende dann auch blöd sein.
sofern kein anderer Verein noch Negativpunkte einfährt. Also auch das.
Wie sollte das denn? ist schon jemals ein Verein zu spät zum Spiel gekommen?
Kann ich mir nicht vorstellen. Also ja, gerade an einem Freitagnachmittag müsste man ja wissen, dass man rechtzeitig.
Ich habe ja vorher gesagt, dass Trier 30 Spiele gewinnen wird. Von daher gibt es ja mit dem direkten Vergleich eigentlich gar keine Probleme am Ende. Das wird schon funktionieren.
Das ist richtig, ja.
Und man muss natürlich auch aus Düsseldorfer Sicht das Ganze sehen. Wenn ich eine Chance habe, dieses Spiel irgendwie zu gewinnen, weil die Regularien es zulassen, dann muss ich das auch machen. Also sportlicher Gedanke, ja, aber wir sind hier im Profisport unterwegs. Es geht um Cash und es geht um Ergebnisse. Und es ist zwar schön sportromantisch zu sagen, ja, man hätte ja auch einfach das Spiel machen können, aber wenn man sich dann vorstellt, am Ende der Liga, am Ende der Saison ist dann dieses eine Spiel möglicherweise ausschlaggebend für Abstieg oder Nichtabstieg und für einschlagende Änderungen. Ich glaube, da würde man sich nicht vorwerfen lassen wollen, dass man diese Mittel, die Liga ja gibt und die Liga sich selbst auferlegt hat, das muss man ja auch immer sagen, das sind ja die Vereine selbst, die bestimmen, was steht denn in so einer Spielordnung. Das wäre einfach fahrlässig, das nicht zu nutzen. Von daher kann ich da Düsseldorf voll und ganz verstehen, dass sie da den Protest einlegen und eben nicht sagen, ja, wir spielen erstmal und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und ich glaube, in Trier werden in Zukunft wahrscheinlich ungefähr 24 Sekunden
anlagen. Meinst du, da wird es einen Testlauf geben vorher dann auch?
Ich glaube, die werden einfach das gesamte Lagerhaus vollstellen, damit sie auf alle Eventualitäten vorbereitet sind. Das will man einfach nicht nochmal und ja.
Die wird dann, die Sirene wird dann im Vorfeld des Spiels so oft probemäßig zu hören sein, wie damals beim FCT, als jemand von uns entdeckt hat, wie das funktioniert.
Ja, aber größten Respekt auch an Marc, den Livestream-Kommentator von Trier, vom Podcast. 45 Minuten zu überbrücken, das ist auch erstmal eine Kunst. Da kannst du ja quasi eine ganze Podcast-Folge irgendwie im Livestream machen. Chris Schmidt ist dann noch mit eingesprungen, habe ich gehört. Das ist natürlich dann eine illustre Runde, aber trotzdem, also das ist ja fast schon hier der Torfall damals mit Günter Jauch.
Ich wollte gerade sagen, andere Leute haben dafür schon den Grimme-Preis bekommen.
Gucken wir mal auf den Aufsteiger, auf die EPG Baskets Koblenz. Da haben wir ja auch im Vorfeld mal ein bisschen drauf geschaut, haben gesagt, ja, die könnten schon eine Rolle spielen im Playoff-Kampf. Die haben gespielt gegen die Eisbären Bremerhaven. Bremerhaven haben wir auch nicht schlecht eingeschätzt. Und Koblenz hat am Ende 95-86 gewonnen. Auch dank überragender 30 Punkte von Gabriel de Oliveira.
Der ist direkt mal voll eingeschlagen, hat irgendwie kompensiert, dass Pluskota nicht dabei war. Ich weiß gar nicht, weiß jemand, warum er nicht dabei war?
Ich habe tatsächlich nur von Verletzungssorgen gelesen und aber auch, dass Pluskota nicht der Einzige ist, sondern dass tatsächlich 5 Spieler insgesamt bei
Marvin Heckel unter anderem auch noch kurzfristig ausgefallen, dafür Markus Andersen nachverpflichtet worden. Kennen wir aus der letzten Saison von den Unibaskets Paderborn, der ist noch nachgekommen. Ja, also richtig übel, trotz Verletzungssorgen so ein Ergebnis.
Genau, gut ab. Der zweite, den man, glaube ich, nicht vergessen darf, ist Robert Hall, auch 25 Punkte gemacht und die beide, glaube ich, erst relativ spät mit ihrem Scoring ins Spiel eingestiegen. Also wenn die da nicht in die Bresche gesprungen wären, wäre das Spiel vielleicht auch anders ausgegangen. Nichtsdestotrotz, Bremerhaven hat zur Halbzeit 51-40 geführt und dann noch mit 9 zu verlieren. Das ist schon ein bisschen problematisch. Ich habe gesehen, Matt Frierson nur 4 von 11. Also das heißt, der hat zwar wie immer ordentlich geballert, aber halt eigentlich unter dem, was er liefern kann. Adrian Breitlauch dagegen 3 von 5 von der Dreierlinie. Insgesamt glaube ich tatsächlich, vielleicht hat Bremerhaven das so einen Tick zu leicht auf die leichte Schulter genommen. Einen Tick zu leicht auf die leichte Schulter genommen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Satz. Ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen mit eben diesen Rahmenbedingungen. Das ist der Aufsteiger. Ja, wir wissen, es ist kein typischer Aufsteiger, aber es ist der Aufsteiger. 5 Leute sind verletzt, plus Kota ist nicht dabei. De Oliveira hat letzte Saison bei Leverkusen jetzt nicht so wahnsinnig performt. Wir haben einen engen Kern zusammen. Wir haben eigentlich gute Verstärkungen gehabt. Wir führen zur Halbzeit und haben das Ding im Sack. Vielleicht sind sie da am Ende einfach auch ein bisschen überrannt worden.
Dann hatten wir das Spiel Hagen gegen Münster. Wir erinnern uns an die Saisonvorschau. War ja nicht so ganz klar, was kommt denn da eigentlich auf uns zu? Ja, Münster hat es Hagen dann sehr, sehr schwer gemacht. Am Ende dann 92-88 nach der Overtime. Hagen gewinnt. Seiler Schneider 10 Punkte, 7 Rebounds, 5 Assists. Nes Bohannon 19 Punkte, 11 Rebounds. Und Brooke McKenzie mit 22 Punkten bei Hagen. Das sind so die drei Akteure, die da richtig rausgestochen haben.
Ja, erstes Spiel der Saison geht direkt in die Verlängerung. Wir wissen wahrscheinlich auch, was wir uns dieses Jahr einstellen können.
Spannend fand ich auf Münsterer Seite Hilmer Patterson mit 20 Punkten. Den hatte ich tatsächlich aus der Vorsaison auch noch nicht für so eine Leistung auf dem Schirm. Mal gucken, ob der jetzt quasi die frei gewordenen Scorer-Optionen von Andy Seifert da übernimmt. Cosmo Grün auch mit 16 Punkten bei Münster auch eine gute Leistung gemacht. Und deren Import Nathan Scott hat kurz vor Schluss 2 Freiwürfe. Wenn er beide trifft, dann gewinnt Münster das Spiel sogar. Er macht nur einen, so geht's in die Overtime.
Ebenfalls ein relativ knappes Spiel, die Jobs TSG Gießen 46ers gegen die PS Karlsruhe Lions. Nämlich sehr, sehr knapp, 78-77 am Ende dann. Karlsruhe hat gezeigt, was sie in der Saison wahrscheinlich für eine Defense spielen werden, nämlich weiter das, was Stefanovic immer macht, richtig aggressiv und richtig bissig und ordentlich anpressen.
Sogar, würde ich sagen, nochmal eine Stufe mehr als in der letzten Saison. Letzte Saison sind sie ja doch auch viel über ihre Offensive gekommen und diesmal war das wirklich ein reiner Abnutzungskampf. Allein die Hüfte von Stefan Funditsch kann davon wahrscheinlich was zeugen. Ohne dass das jetzt, es war von beiden Seiten hart geführt. Er ist halt zweimal dumm gefallen. Da ging es gut zur Sache. Also da war richtig, richtig was geboten. Und ein wichtiger Sieg tatsächlich für Gießen. Auch in so einem Spiel da als Sieger hervorzugehen, ist für den weiteren Saisonverlauf sicherlich schlecht.
Ich habe das Spiel leider nicht gesehen, sondern nur, ich war auf einer Hochzeit von einem sehr, sehr guten Freund und habe hinterher in die Statistiken geguckt und habe mich gefragt, wie hat Gießen das gewonnen? Eigentlich in allen Statistikwerten ist Karlsruhe besser. Die haben mehr Zweier getroffen, die haben mehr Dreier getroffen, auch mehr Dreier geworfen, gleiche Assistzahl, 3 Rebounds mehr geholt, mehr Steals geholt und nur ein Turnover mehr. Ich kann es mir nicht erklären, wie Gießen dieses... Also gut, man muss natürlich immer sagen, ich habe auf die Homepage der Liga geguckt. Vielleicht
naja, in der App steht auch irgendwie Stefan Funditsch...
Hatten die 91 Rebounds bei Karlsruhe, kann das sein?
Warte, Stefan Funditsch hat irgendwie 7 Minuten gespielt, stand in der App. Das war jetzt auch nicht. Er lag vielleicht 7 Minuten auf dem Boden, aber nur 7 Minuten gespielt hat er jetzt nicht.
Also ihr meint, vom Spiel her ist das eher dem Statistiker zuzurechnen, nicht dem tatsächlichen Spielverlauf?
Nee, es hätten auch beide gewinnen können, wobei Gießen tatsächlich ja bis Mitte, vierte Viertel mal so 8-10 vorne lag und dann hat Karlsruhe aber nochmal richtig Gas gegeben. Ich bin froh, dass wir gewonnen haben.
Ja, und dann gab es noch ein Spiel am Wochenende, über das haben wir noch nicht gesprochen, nämlich Nürnberg gegen Bochum. Nürnberg gewinnt am Ende 97-86, vor allem dank Julius Wolf. Richtig stark, Player of the Week in der Pro A geworden, 24 Punkte, 14 Rebounds. Und Basti Dorit ist auch damit am Start gewesen, den begrüßen wir jetzt hier im Podcast. Herzlich willkommen.
Servus zusammen, vielen Dank, dass ich heute euer Gast sein darf. Eine große Ehre.
Ja, wir freuen uns sehr, weil wir haben es schon in der letzten Saison gesagt, als es bekannt wurde, dass du in die Pro A kommst, dass wir dich auf jeden Fall einladen wollen. Jetzt bist du der erste Gast in dieser neuen Saison. Auch eine große Ehre, deswegen schön, dass du da bist.
Ja, freuen uns sehr.
Ja, vielen Dank. Ich bin gespannt, über was wir heute quatschen.
Ja, wir quatschen am besten erstmal über deinen Nachnamen, denn nach der letzten Folge kam eine Nachricht bei uns an vom lieben Max, der geschrieben hat, ja, ihr habt bestimmt 5-mal den Namen Dorit unterschiedlich ausgesprochen. Dorit, wir haben alles Mögliche mit reingepackt. Wie ist es denn richtig? Ist es wirklich Dorit?
Es ist einfach Dorit. Einfach Dorit.
Gut, Thorsten, merkst du dir bitte für diese Folge.
Warte, ich schreib's mir auf.
Dann erstmal herzlich willkommen an dich in der Pro A. Das ist ja auch einfach eine krasse Nachricht gewesen, dass du jetzt in der Pro A auftrittst. Du hättest ja theoretisch auch mit Bayreuth in der Pro A spielen können, bist aber nach Nürnberg gegangen. Erzähl mal so ein bisschen, warum.
Ja genau, du hast recht. Ich hätte auch einfach in Bayreuth bleiben können. Aber ich habe einfach gespürt, dass es irgendwie so ein bisschen an der Zeit war, jetzt nochmal eine Veränderung für mich stattfinden zu lassen. Es war schon immer irgendwie ein Traum für mich, nochmal in meine Heimat zurückzukehren. Ich war ja auch in den letzten Jahren sehr oft in Nürnberg in der Halle und habe das, was die Falcons fabriziert haben, sehr eng verfolgt. Und in Bayreuth hat sich einiges getan in den letzten 2-3 Jahren und ja, dann war die Entscheidung auch gar nicht so schwer für mich, auch wenn ich ja da 8 Jahre war, viele Freunde dort gefunden habe, viele Weggefährten, wie einen Eddie Hübner, den Legendenteambetreuer. Das ist mir schon nicht ganz so einfach gefallen, aber jetzt am Ende des Tages bereue ich das auf keinen Fall, weil ich jetzt einfach wieder bei meiner Familie bin und vor allem, weil ich mit meinem besten Freund Sebastian Schröder in einer Mannschaft spielen darf, was ja auch relativ wenige Spieler von sich behaupten können, dass sie mit ihrem besten Freund in der Mannschaft spielen.
Du warst ja eine ganze Zeit lang weg, in Anführungszeichen. Ich glaube, wahrscheinlich fast 20 Jahre aus Nürnberg. Was hat sich denn verändert in der Zwischenzeit? Also war es noch irgendwie so, okay, ich weiß noch, wo, keine Ahnung, die Geschäftsstelle ist und wo die Spielerwohnungen sind? Oder war es eigentlich ein komplettes Neuankommen für dich?
Ja, so ganz 20 Jahre waren es nicht, ne? So alt bin ich auch wieder nicht, aber du hast recht, es war eine ganze Weile. Dadurch, dass ich wirklich dem Nürnberger Basketball immer sehr eng vertraut geblieben bin, war das jetzt gar nicht so viel Neues für mich. Ich war immer mit dem Geschäftsführer Ralf Junge im engen Austausch, auch immer, man muss sich ja vorstellen, ich habe zwar 8 Jahre in Bayreuth gespielt, aber meine Familie hat immer in Nürnberg gewohnt, von daher, ich bin immer gependelt von Nürnberg nach Bayreuth und habe auch oft die Geschäftsstelle in Nürnberg besucht und teilweise sogar, wenn in Bayreuth die Vorbereitung noch nicht begonnen hat, aber in Nürnberg schon, habe ich Teile der Vorbereitung in Nürnberg mitgemacht. Also es war schon immer ein sehr inniges Verhältnis. Von daher war jetzt nicht so viel Neues für mich am Start. Aber die Umstellung ist schon da. Das muss man schon festhalten. Die Professionalität von erster zu zweiter Liga, die verändert sich schon, das muss man schon sagen.
Inwiefern? Also woran kann man das festmachen?
Ja, so Kleinigkeiten, ne? Das, ich meine, in Bayreuth muss man auch sagen, es war schon auch, so, was Infrastruktur angeht, ein extrem guter Standort, ja. Da wurde sich schon wirklich um alles gekümmert und in Nürnberg hast du halt so Themen, da musst du um Hallenseiten kämpfen. Also da ist nicht gang und gäbe, dass wir zum Beispiel jeden Morgen einfach in die Halle gehen können und ein paar Würfe drauf hacken, sondern da musst du ganz ordentlich beim Sportservice deine Hallenzeiten buchen und wenn der Hausmeister einen schlechten Tag hat, dann lässt er dich dann nicht in die Halle rein. Also mit solchen Themen hat man es da teilweise schon auch noch zu kämpfen in Nürnberg.
Das konnten wir in Gießen auch in der Bundesliga.
Ja, also was ich so mitbekommen habe, ist es ja an einigen Standorten in der zweiten Liga so, dass da einfach schon ein Stück Professionalität fehlt, was aber auch einen gewissen Charme ja auch ausmacht.
Auf jeden Fall, ja.
Aber ja, am Ende des Tages, glaube ich, sind das so Bausteine, wenn du wirklich erfolgreich sein möchtest, dann musst du an denen einfach arbeiten, weil das... Ja, das gehört einfach zum Gesamtbild dazu, würde ich mal
sagen. Ja, passt vielleicht noch eine Frage von Andreas mit dazu. Vielleicht kannst du das schon sagen nach dem ersten Spiel. Der hat nämlich gefragt, was ist denn der größte Unterschied zwischen BBL und Pro A? Vielleicht einfach mal aus sportlicher Sicht jetzt betrachtet. Wir haben ganz oft drüber geredet, okay, es gleicht sich vielleicht ein bisschen an, vielleicht ist auch noch ein bisschen abseits davon. Wie siehst du das denn?
Ich glaube, allgemein ist das Spiel schon eine Stufe langsamer. Jetzt nicht von der individuellen Athletik gesehen her, aber vom Gesamtbild. Ich glaube schon, dass BBL-Mannschaften einfach ein Stück physischer, ein Stück schneller spielen in Totale. Wie gesagt, nicht auf einzelne Spieler runtergebrochen. Man hat es schon auch gesehen, gerade in den Pokalspielen, die ich auch sehr eng verfolgt habe, dass da schon einige Spieler in der Pro A sind, die definitiv BBL-Niveau haben. Das würde ich eine Sache sagen, ist so ein bisschen auffällig. Und dass du natürlich, du hast natürlich viel mehr auch junge und unerfahrene Spieler in der Pro A. Gerade auch auf der Ausländerposition, ne, kommen viele Spieler, die vielleicht auch jetzt nicht am besten College irgendwo waren, sondern Division 2. Da merkst du schon, dass die noch relativ wenig mit europäischem Basketball zu tun haben. Aber dann hast du halt alte Hasen. Ich meine, wir haben jetzt gegen Bochum gespielt, da hast du alte Hasen auch drin, wie Niklas Geske oder Tom Alte. Ja, die ganz genau wissen, wie man in der Pro A zocken muss. Ne? Was für Kleinigkeiten die Schiedsrichter auch in der Pro A pfeifen, das kommt auch noch hinzu. Ne? Da wird schon ein bisschen anders noch gepfiffen als in der ersten Liga. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, ist jetzt von der Qualität kein großer Bruch, sage ich mal, zwischen Pro A und BBL. Ich glaube, das sind eher so Kleinigkeiten wie Athletik oder dann Erfahrung vielleicht auch auf den Ausländerpositionen.
Ja, Stefan Koch hat, glaube ich, das war sogar in eurem Podcast, hat er, glaube ich, gesagt, dass irgendwie die deutschen Spieler in der Pro A dann nicht mehr in der BBL spielen könnten. Das war, glaube ich, so grob zusammengefasst die Aussage, richtig? Irgendwie so?
Da habe ich ihm ja auch widersprochen. Ich glaube, das ist ja eher so das Thema, natürlich musst du in der Pro A, musst du ja zwei Deutsche gleichzeitig auf dem Feld haben. Aber was man auch nicht vergessen darf, die zwei, die du auf dem Feld haben musst in der Pro A, die können meistens richtig Basketball spielen, sonst könnten sie ja nicht auf dem Feld stehen. Ne? Und ich finde es gar nicht so als Nachteil. Und wenn man sich mal allgemein die Pro A anschaut, wieder jetzt zurückgekommen auf die Pokalspiele, da haben auch wirklich deutsche Spieler echt geile Performances gehabt. Und ich finde schon, dass da auch einige Jungs rumlaufen, die BBL-Niveau haben, aber vielleicht dann auch lieber viele Minuten in der Pro A spielen, als sich vielleicht in der BBL auf die Bank zu setzen oder nur 5 bis 10 Minuten zu spielen.
Ja, ich fand die Aussage auch tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich glaube, es ging auch vielen anderen so. Ich glaube, Chris Schmitz hat es auch nochmal in einem Podcast ein Stück weit widerlegt, weil einfach ja die Pro A trotzdem an Attraktivität gewinnt und du wie im Endeffekt dann wirklich Spielzeit haben kannst, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Und wir sehen ja auch, es gibt immer mal wieder so ein paar große Namen, die in die Pro A kommen. Robin Benzing ist jetzt mit am Start, Mike Zirbis ist da, du bist da, letztes Jahr Andy Seifert. Habt ihr euch da so ein bisschen abgesprochen? Hey, lass mal ein bisschen in der zweiten Liga zocken.
Ja, ich finde die Entwicklung schon interessant. Das war ja, früher wurde ja auch die zweite Liga so die junge Liga genannt und es war ja wirklich so eine reine Ausbildungsliga. Jetzt ist ja anscheinend so der Trend auch ein bisschen umgekehrt, dass auch einfach ein paar Veteranen den Schritt nochmal zurückmachen zum Ende ihrer Karriere hin. Was finde ich in ganz, was in anderen Sportarten ja gang und gäbe ist. Ne? Also ich muss auch ehrlicherweise sagen, also mein Körper, der merkt schon, dass es jetzt einfach auf BBL-Niveau irgendwann schwierig wird. Ja, das merke ich schon auch, von der Belastung her etc. Und dass man dann eine Stufe runterschraubt. Ich glaube, das ist im Fußball ja zum Beispiel gang und gäbe, ja, dass ältere Spieler einfach da ein oder zwei Ligen sogar nach unten rutschen. Und ich finde es auch ein Zeichen, man würde das ja nicht machen, wenn man nicht an die Standorte, zu denen man wechselt, wenn man an die nicht glauben würde. Ja? Ich glaube, Mike Zirbis, der würde jetzt nicht zu irgendeinem Verein in der Pro A wechseln. Natürlich ist Trier seine Heimat, aber Trier hat sich auch als Standort extrem entwickelt. Ja? Jetzt nicht nur geldtechnisch, aber auch vom Anspruch her. Sie wollen wieder nach oben. Ich meine, ihr erstes Spiel war ausverkauft mit knapp 5000 Zuschauern. Ja? Das ist ein attraktiver Standort. Und Robin Benzing kommt nach Gießen. Natürlich ist es auch nahe seiner Heimat, aber auch, weil er an das Projekt glaubt und weil er definitiv auch noch Angebote gehabt, glaube ich, wo er ein bisschen mehr Geld verdienen hätte können im Ausland. Aber ich finde das schon auch ein Zeichen an die Pro A, dass sich das in die richtige Richtung entwickelt.
Du hast ja gerade auch gesagt, wenn man dann aus der BBL runterkommt, ist es wahrscheinlich auch für so einen Veteran auch erstmal ein bisschen eingewöhnen. Also gerade so, was pfeifen die Schiedsrichter? Man kennt vielleicht auch noch gar nicht alle, hat noch nicht alle Gesichter gesehen. In der BBL kennst du ja irgendwann die Leute, die auftreten, hast irgendwie eine persönliche Beziehung zu denen. Und in der Pro A ist es ja dann erstmal relativ neu. Wie ist denn dann deine Rolle in so einer Situation? Also kannst du trotzdem einfach von deiner Erfahrung aus der BBL einfach an das Team was weitergeben? Oder ist es auch so, dass es manche Punkte gibt, wo du sagst, hey, keine Ahnung, Sebastian, du spielst jetzt schon so lange in der Pro A. Sag mir mal, wie sind denn die Schiedsrichter so unterwegs?
Ja, gerade bei den Schiedsrichtern habe ich schon viel nachgefragt, ob es jetzt bei Sebastian Schröder war. Oder wir haben ja mehr Jungs, die jetzt schon ein paar Jahre in der Pro A zocken. Auch Julius Wolf ist ja ein alter Hase oder Wolfi, wie wir ihn nennen. Ne? Also der weiß ganz genau, wie der Hase da läuft. Das ist schon so ein Ding. Aber du hast recht, also für mich persönlich, ich muss da auch so ein bisschen mein Spiel anpassen, glaube ich, an die Pro A. Ich meine, ich war jetzt jahrelang irgendwie schon auch einfach so ein Rollenspieler, war klar, so ein Kapitän und Leader, so ein klassischer Aufbauspieler, der auch ein bisschen davon profitiert hat, was für gute Mitspieler er hat, ne? die man in Szene setzen konnte. Das hat sich jetzt schon so ein bisschen verändert. Ne? Ich muss jetzt schon so ein bisschen aggressiver auch in der Offensive sein, auch mal ein paar Sachen erzwingen. Also das ist auch schon für mich persönlich eine Herausforderung, aber das war mir auch von vornherein bewusst, die ich aber auch gerne annehme. Das ist auch für mich nochmal so eine Challenge, warum ich auch nochmal so einen Tapetenwechsel wollte, ja, weil natürlich auch so ein Wechsel jetzt in die zweite Liga, zurück in die Heimat, das wird natürlich auch hier irgendwie so verkauft, so ey, der Erstligaspieler, Nationalspieler und so, kommt zurück und alle erwarten irgendwie, ja, der bringt uns jetzt in die erste Liga und so, ne. Das ist auch schon, also so denken ja die Leute, ne? Und das ist schon eine Herausforderung, die ich aber jetzt, vor der ich jetzt irgendwie keine Angst oder Ehrfurcht habe, sondern die ich einfach auf mich zulassen oder zukommen lassen möchte. Und ja, da werde ich auch jetzt in den kommenden Spielen einfach sehen, wie sich da meine Rolle entwickelt. Und am Ende des Tages, ey, ich will einfach nur Spiele gewinnen, Spaß haben mit meiner Truppe und ob das jetzt am Ende dann sein wird, dass ich à la Robin Benzing 20 Würfe draufhacken muss oder einfach nur gute Defense spielen, das ist mir am Ende des Tages egal, ja.
Ja, es gab einen Schiedsrichter, der hat nachgefragt, unser Lieblingsschiedsrichter, der auch im Podcast war, Nico Rotter, der hat dir gefragt, gibt es was du an Refs besonders schätzt oder hasst? Ich frage da mal für einen Freund, vielleicht kannst du mit dem mal austauschen darüber.
Was ich besonders schätze, ist einfach klare und ehrliche Kommunikation. Also ich mag es, wenn irgendwie Schiedsrichter mit den Spielern reden und jetzt nicht auf irgendwie herablassende Art und Weise oder so eine arrogante Art und Weise, sondern wenn man einfach vor dem Spiel mal kurz quatschen kann, so ey, das ist, glaube ich, immer schon ein guter Einstieg und auch während dem Spiel, wenn man einfach gewisse Calls erklärt, dann tue ich mir als Spieler auch, weißt du, als Spieler ist man ja im Spiel emotional, ne? Und da wird ein Pfiff gegen dich kommen Und dann regst du dich ein bisschen drüber auf. Und zum Beispiel ein Schiedsrichter aus der ersten Liga, wer das echt gut macht, ist Benny Barth. Der kommt dann, ne, und sagt so, hey Basti, jetzt beruhigst du dich erstmal, ich erkläre dir jetzt hier mal den Pfiff und dann kann ich voll damit leben. Ja? Aber wenn einfach nur so die kalte Schulter kommt und man das dann einfach hinnehmen muss, dann werde ich so ein bisschen aggro. Dann habe ich da eigentlich, da habe ich relativ wenig Bock drauf. Deswegen, ich finde einfach, Kommunikation ist das A und O. Ich finde, ein Schiedsrichter, der kann ruhig auch einmal sagen, so, ey, kann auch sein, dass es der falsche Pfiff war, aber das ist jetzt entschieden. So, fuck it. Also es ist auch vollkommen klar, dass Schiedsrichter Fehler machen. Spieler machen Fehler, Trainer machen Fehler, Schiedsrichter machen Fehler. Aber ich finde, das dann mit Arroganz zu covern, ist immer so, ist für mich der falsche Weg, aus meiner Sicht. Aber bis jetzt habe ich eigentlich auch in den Vorbereitungsspielen eigentlich eine gute Erfahrung mit den Refs aus der Pro A gemacht. Ich bin gespannt, ob da wird sicher, also ich, da wird sicherlich noch da.
Wie Klopf auf Holz.
Ja, wie lange dauert es bis zum ersten Tee?
Ja, Tee ist, bin ich gespannt. Also ich weiß nicht, wie das in anderen Standorten ist. Bei uns gibt es Gott sei Dank für Tees noch keine Geldstrafen. Von daher kann ich mir noch ein paar erlauben.
Willst du der Spieler sein, wegen dem sie eingeführt wurde, die technische Foulstrafe?
Nein, definitiv nicht.
Ihr habt ja bei Nürnberg mit Tim Köppler auch einen sehr jungen Point Guard, der aber auch schon wahnsinnig viel gesehen hat für sein Alter. Kannst du dir den ein bisschen zur Seite nehmen und ihm einfach von deiner Erfahrung was mitgeben und ihn so auch weiterentwickeln?
Absolut so. Das ist auch ein Thema, warum oder in dem wir, über das wir gesprochen haben, bevor ich jetzt auch deine Nürnberg geschrieben habe, dass wir da auch einfach ein paar junge deutsche Guards mit ausbilden wollen. Wir haben, du hast angesprochen, Tim Köpple, der ja für sein junges Alter schon, also was vor allem die Pro A angeht, relativ viel Erfahrung hat, der, glaube ich, auch dieses Jahr nochmal den nächsten Schritt machen wird, den ich schon auch im Training so ein bisschen an meine Seite nehmen kann, der aber gar nicht viel so Anleitung irgendwie braucht, sondern der braucht, glaube ich, so ein bisschen einfach die Competition, die ich ihm geben kann im Training. Das glaube ich, hilft ihm schon deutlich weiter. Dann haben wir noch den Bruder von Christian Fenneberg, Simon Fenneberg, der dieses Jahr auch bei uns im Kader ist. Der ist für mich ein ganz interessanter Spieler. Der wird, glaube ich, so in den nächsten Jahren hervorkommen, der auch ein junger deutscher Guard ist, den ich auch versuche, ein bisschen so an die Brust zu nehmen. Das sehe ich schon auch als meine Aufgabe, aber das ist jetzt unabhängig auch von der Nationalität, wenn da Amerikaner kommen, die gewillt sind, auch ja, diese Ratschläge anzunehmen, dann mache ich das auch gerne. Ne? Das ist auch Teil meiner Aufgabe.
Jetzt habt ihr mit Virgil Matthews einen Head Coach, der auf der Head Coach Position noch gar keine Erfahrung hat. Der hat vor 2 Jahren, glaube ich, zuletzt noch bei Chemnitz gespielt, war dann da 2 Jahre Co-Trainer. Was macht denn das für einen Unterschied? Also ist das ein Vorteil, dass er vielleicht da so ein bisschen ja, unbedarft reinstarten kann, dass er da einfach mal ein bisschen ausprobieren kann? Oder wie habt ihr es bis jetzt erlebt?
Ich habe ja letztes Jahr relativ schlechte Erfahrungen mit einem Rookie-Headcoach gemacht. Unser Trainer in Bayreuth, Lars Marcel, der jetzt gerade in Jena Assistenztrainer ist, der war als Rookie-Headcoach ja letztes Jahr und wir haben ja leider nicht so erfolgreich Basketball gespielt. Und es war für mich sehr interessant zu sehen, jetzt wieder einen Rookie-Headcoach zu haben und wie anders man an die Sache rangeht oder wie gleich man an die Sache rangeht und was zu beobachten ist, ist auf jeden Fall, was aber auch vollkommen normal ist, würde ich wahrscheinlich genauso machen, dass diese Trainer, die das erste Mal in die Cheftrainerrolle kommen, dass sie versuchen, ganz viele Sachen aus ihrem vorhergehenden Verein oder vom vorherigen Cheftrainer mitzunehmen. Ja? Also in dem Falle von Rodrigo Pastore aus Chemnitz. Und ich glaube, dass da schon Virgil auch irgendwann merken musste, so, okay, das Spielerpaket, das ich vielleicht dann in der Pro A ist schon nochmal ein anderes, als ich es vielleicht in Chemnitz bekomme. Und da schon die eine oder andere Sache vereinfachen muss oder anders angehen muss. Aber was ich sehr an ihm schätze, und ich glaube, dass da wird es nicht viele Neulinge auf dieser Cheftrainerposition geben, dass er von allen das Gleiche erwartet. Also er erwartet von mir genau das Gleiche wie von einem 20-Jährigen. Ja, und fast noch mehr. Und er nimmt mich dann noch mehr in die Verantwortung. Und das schätze ich sehr. Und es ist nicht so, dass ich mir da mit meinen 34 Jahren und fast 100 Länderspielen irgendwas rausnehmen kann, sondern ich muss eigentlich fast mehr machen als die anderen, weil ich einfach als Vorbild da vorangehen muss und er erwartet es einfach von mir. Und das schätze ich sehr an ihm und das zeigt viel von seinem Charakter aus meiner Sicht. Und ich finde, er hat Basketball definitiv komplett verstanden. Also er sieht alles, er ist ein sehr feiner Taktiker. Ich glaube aber, dass natürlich er jetzt auch in diesem Jahr noch etliche Dinge lernen wird. Auch er wird Fehler machen, vor allem in In-Game-Situationen. Ja. Da muss man einfach erstmal ein paar Spiele runterrocken als Headcoach, bis man da eine gewisse Routine reinbekommt. Aber wir haben ja den alten Hasen Derek Taylor noch an seiner Seite, der dann so ein bisschen das Gleichgewicht schafft, würde ich mal sagen.
Ist das dann vielleicht auch so, wenn er dich in die Verantwortung so ein bisschen mehr nehmen will, wenn, sagt er vielleicht auch, wenn dir irgendwie speziell was auffällt an irgendwelchen Sachen, die gerade nicht funktionieren, sagst du mir ruhig und wir gucken gemeinsam nach einer Lösung, oder ist er da so, er will das alles für sich erstmal haben und so Einflüsse von außen erstmal nicht?
Es ist eigentlich eher so, dass er da wenig in die Kommunikation geht. Er will das eigentlich eher so selber für sich alles entscheiden und man soll das so annehmen, was ich auch respektiere. Ich dachte auch am Anfang, weil ich das auch vom letzten Jahr kenne, dass der Lars Marcel viel in die Kommunikation mit mir gegangen ist. Hey, wie siehst du das und was können wir besser machen und so. Das passiert eigentlich relativ wenig, aber das ist für mich auch gar kein Problem, weil das ist eigentlich nur ein Zeichen für mich, dass Virtual sich sicher ist in den Dingen, die er macht. Ja, und am Ende des Tages ist er der Kommandant, der den Weg vorgeben muss. Ja, und damit müssen alle fein sein.
Wo soll der Weg denn hingehen für euch als Team? Also was ist so eure Zielsetzung, was ihr diese Saison erreichen wollt? Ich glaube, ihr habt jetzt am ersten Spieltag das höchste Effektivitätsranking hingelegt von allen Teams. Also ihr hattet, ich meine, 118 oder sowas, habt bei keinem anderen Team was Höheres gesehen.
Ja, also ich würde jetzt auf das erste Spiel noch nicht so viel geben. Ich glaube, dass Bochum allgemein von der Spielweise her ein guter Gegner für uns war. Ja, keine sehr physische Mannschaft. Da müssen wir definitiv noch eine Schippe drauflegen. Da haben wir gerade beim Rebound, wir haben in dem Spiel sehr gut gereboundet. Das war aber allerdings in der Vorbereitung nicht der Fall.
Irgendwie also zwei Spieler hatten Double-Double, ne, glaube ich, bei euch. Jetzt Wolf.
Genau, das war aber tatsächlich in der Vorbereitung ein Riesenthema bei uns. Da müssen wir auf jeden Fall noch besser werden. Wir haben aber auch noch drei verletzte, schrägstrich angeschlagene Spieler. Sebastian Schröder noch nicht ganz fit, Chris Fennebeck verletzt und Mohamed Fofana verletzt, die uns definitiv noch mehr Tiefe geben werden. Aber wir wollen uns einfach von Woche zu Woche entwickeln und besser werden. Relativ unabhängig vom Ergebnis her, für uns ist wichtig, dass wir in der zweiten Saisonhälfte unseren besten Basketball spielen. Und ich will mit Nürnberg die Playoffs erreichen. Ich glaube, das ist auch ein realistisches Ziel. Ja, ist kein einfaches Ziel, weil man sieht, dass einige Mannschaften wirklich, wirklich gut drauf sind, gut verpflichtet haben. Ich sehe uns nicht als Kandidat unter den Top 4, aber ich sage realistisch, sind wir ein Playoff-Kandidat. Und wenn sich die Spieler so entwickeln mit dem Potenzial, was ich auch erkennen kann, dann dürfte uns das auch gelingen.
Ja, eine Frage, die mehrfach reinkam über Instagram, die passt so ein bisschen zu Saisonzielen. Haben viele gefragt, wen siehst du denn als Aufsteiger, wen siehst du vorne, wie siehst du generell die Teams in der Pro A?
Die zwei absoluten Top-Favoriten sind für mich Trier und Gießen aus meiner Sicht. Haben für mich einfach am besten verpflichtet. Und ja, natürlich Robin Benzing, Mike Zirbis, ganz klar, aber auch noch daneben. Also Trier sehe ich fast mit dem stärksten Kader aus meiner Sicht, auch wenn sich leider Harris verletzt hat, aber dafür haben sie, finde ich, JJ Mann verpflichtet, was jetzt auch nicht so verkehrt ist. Ne? Aber das einfach schon auch mit einem Moritz Krimmer, der aus meiner Sicht eigentlich schon ein BBL-Spieler ist, den du da drin hast. Das ist schon eine Top-Mannschaft. Die Gießener haben neben Robin Benzing, finde ich, schön drumherum gebastelt. Ja? Das ist auch eine tolle Mannschaft. Also das sind für mich so die zwei Nummer 1 Aufstiegskandidaten. Und dann hast du so Mannschaften wie, wo ich mir noch nicht ganz so sicher bin, was mit Bayreuth passiert, was mit Frankfurt passiert. Ich weiß, dass die Bayreuther den Anspruch haben, gleich wieder vorne mitzuspielen. Sehe ich im Moment noch nicht so. Ich sehe sie auch eher so um den Kampf für die Playoffs irgendwo. Die Frankfurter ähnlich aus meiner Sicht. Bremerhaven und Karlsruhe finde ich noch spannend. Also Karlsruhe, da mag ich irgendwie so die Spielweise. Ich mag den Trainer. Das ist für mich so eine kleine Wundertüte. Aber was man so hört, haben die auch die Ambitionen, dass sie in den nächsten Jahren ja irgendwie versuchen, den Aufstieg anzupeilen.
Das Schlimme ist, die Liste geht ja noch weiter. Also man hat das ja auch letzte Saison in der Pro A schon gesehen. Im Prinzip ist eigentlich alles von Platz 1 bis 14 mit angemeldeten Ansprüchen auf die Playoffs. Also auch Dresden ist, glaube ich, wenn sie so zusammenbleiben und gesund bleiben, auf jeden Fall Playoff-Kandidat. Hagen auch ein Playoff-Kandidat. Bremerhaven will auf jeden Fall auch in die Playoffs. Also die Liste geht ja quasi schon weiter und du musst eigentlich gucken, ab wo fängt denn der Abstieg an. Also auch Jena hat ja wieder Ansprüche angemeldet. Gut, das haben sie letztes Jahr auch schon und ist bekannt geendet. Aber das spricht schon alles sehr für eine wieder extrem ausgeglichene Liga, wo dann am Ende vielleicht wirklich ein Punkt über Playoffs oder nicht Playoffs entscheiden kann.
Ja, ich glaube auch, du hast angesprochen. Also von Jena bin ich überzeugt, dass sie besser sein werden als letztes Jahr. Und ich glaube, da wird schon auch ein Wörtchen mitspielen, so okay, was passiert mit Verletzungen, wie können vielleicht Vereine auch nochmal reagieren auf Verletzungen oder auf Spieler, die vielleicht nicht performen, ob die nochmal ausgetauscht werden, ist da das nötige Taschengeld da, dann nochmal einen Unterschiedsspieler zu holen. Aber du hast recht und das macht auch den Reiz dieser Liga aus, ja, und da sehe ich schon auch so ein bisschen den Vergleich irgendwie zweite Liga Fußball, ja, dass irgendwie du weißt nie, was passiert. Ja? Also ich bin Clubfan, ich bin Nürnberg-Fan, Fußball, und das ist eine Wundertüte. Wenn du dir die Spiele anschaust, die können den ersten schlagen, aber die können auch 4-0 gegen den letzten verlieren. Und so ein bisschen fühlt sich auch in der Pro A an. Ja? Und du musst jedes Wochenende musst du 110% geben und musst auf der Hut sein. Sonst ist da alles möglich auf jeden Fall.
Ja, vielleicht sogar in diesem Jahr noch ein Ticken mehr. Letztes Jahr hatte man ja von Anfang an irgendwie so Tübingen und Vechta. Die waren dann auch die ganze Zeit vorne, haben sie am Ende auch unter sich ausgemacht. Du hast jetzt Gießen und Trier gesagt. Ist möglich, aber ich glaube nicht, dass eine der Mannschaften so eine dominante Rolle einnehmen wird, vielleicht jetzt die zwei. Wie würdest du denn zum Beispiel auch Koblenz, die sind ja jetzt auch kein normaler Aufsteiger, sag ich mal, von der Personalpolitik, die sie da betrieben haben, die kommen ja jetzt auch noch dazu. Wie siehst du die?
Ja, die habe ich nur ein Viertel jetzt in Bremerhaven, glaube ich, haben sie gespielt, ne? Wenn ich mich nicht recht irre. Da habe ich sie gesehen, da fanden sie grundsolide, also definitiv nicht wie ein Aufsteiger. Du hast es angesprochen, das ist eine Mannschaft, die schon finanzielle Mittel hat, ne? Sonst hätten sie nicht so verpflichten können, wie sie verpflichtet haben. Deswegen, ja, ey, es ist wirklich alles drin und das ist auch das Schöne, auch in der ersten Liga letztes Jahr, ja, war es ja auch, also ist ja irgendwie seit Jahren so, dass keine Mannschaft diese pure Dominanz hat. Und deswegen ist ja auch diese Sportart so geil und macht es ja so Spaß, die Spiele zu gucken. Und ich gebe dir recht, es wird keine Mannschaft geben wie Vechta oder Tübingen dieses Jahr. Dafür muss man dann auch sagen, ist ja dann Gießen beispielsweise mit einem Robin Benzing. Es kann auch sein, dass der mit seinen 34 Lenzen auch mal zwei Spiele Rückenschmerzen hat, ne? Und dann hast du gleich einen Bombenleistungsträger, der vielleicht wegfällt, den du nicht direkt irgendwie kompensieren kannst. Gleich irgendwie in Nürnberg mit, wo du ja gleich drei über 30-Jährige am Start hast, mit Wolf Dort und Schröder. Also da ist alles möglich in der Pro A, ja. Das ist eine Wundertüte.
Du hast gerade eben über Nürnberg gesprochen, über den Club gesprochen, dass du da großer Fan bist. Was ist Nürnberg denn für eine Sportstadt und welchen Stellenwert hat der Basketball da?
Ja, das Schöne ist, die Politik, die sagt ja immer, dass wir eine Sportstadt sind, auch wenn wir das aus meiner Sicht, wir können uns eigentlich nur Sportstadt nennen, weil wir vier Profisportvereine haben oder eigentlich fast fünf, die aber alle, das ist eigentlich viel zu viel ist für so eine Stadt wie Nürnberg. Ja, am Ende des Tages nehmen wir uns irgendwie alle ein bisschen die Sponsoren weg, die Leidtragenden sind natürlich die Randsportarten wie auch Basketball. Allgemein ist es eine Stadt, die einfach, also die Fans haben Bock auf Basketball oder allgemein auf Sport, aber die wollen jetzt nicht diesen glamourösen Sport, sondern eigentlich wollen sie wollen irgendwie so Mannschaften sehen, die einfach alles auf dem Feld lassen, die kämpfen. Ja. Also Nürnberg ist schon auch eine mittelständische Arbeiterstadt, würde ich mal sagen, und da will der Fan einfach, dass er, wenn er in die Halle oder ins Stadion kommt, dass sich die Mannschaft zerreißt. Unabhängig so ein bisschen vom Ergebnis her. Und die Identität sage ich mal, die Merkmale, die müssen die Sportarten in der Welt mitbringen.
Und die Entwicklung vom Basketballstandort, also ich selber war jetzt auch in Nürnberg, ich war schon zu den Zeiten da mal in der Halle, wo sie in dieser Riesenhalle neben dem Stadion gespielt haben, was vielleicht so ein bisschen überdimensioniert war für den Basketball an sich in Nürnberg. Dann gab es in 2015 diese Schulturnhalle, was vielleicht ein Zacken drunter war, hat man vielleicht jetzt mit dieser Kia-Arena da so den optimalen Mittelwert vielleicht gefunden, um den Basketball da gesund zu entwickeln auch?
Also die Halle finde ich mega, ne? Ich glaube, was definitiv das nächste Ziel sein muss, ist die Halle konstant voll zu bekommen. Ich weiß nicht genau, wie viel maximal die Kia Metropol Arena fasst. Ich glaube, es sind so 4.500 bei maximaler Auslastung. Und letztes Jahr waren es in der Spitze so 2.200, 2.300. Und unser Ziel muss es sein, dass wir so attraktiven Basketball spielen, dass wir da zu den Top-Spielen an die 3.000 Leute in die Halle bekommen. Und dann hast du da ein richtig geiles Erlebnis. Was ich finde, was in Nürnberg richtig gut läuft, ist schon auch die Nachwuchsarbeit mit den Tornados Franken, die ein NBBL, JBBL-Programm sind, von denen wir eigentlich immer wieder Spieler oder wo wir die Möglichkeit haben, Spieler in unseren Kader zu integrieren. Und das wird auch in den nächsten Jahren wieder passieren. Ich habe es angesprochen mit dem Bruder von Christian Fenneberg. Wir haben dieses Jahr mit Sebastian Schröder, Matthew Meredith, Christian Fenneberg, Sebastian Schröder, mir, keine Ahnung, wer da noch bei uns im Kader ist. Also wir haben wirklich viele Locals, die aus Nürnberg wirklich sind. Und die ziehen schon auch, ne? Also das schafft schon ein Stück weit Identität. Und das finde ich eigentlich echt cool, dass wir da immer wieder einheimische Talente auch bei uns integrieren können.
Jetzt könnte in diesem Herbst so ein kleiner Grundstein gelegt worden sein, dass noch mehr Leute zum Basketball kommen. Da hat nämlich Gießen Forever über Instagram gefragt, löst der WM-Titel jetzt einen Basketballboom in Deutschland aus oder bleibt es, wie du gerade eben gesagt hast, eine Randsportart?
Ja, das ist ja die große Frage, die alle versuchen zu beantworten. Ich habe ja zusammen mit dem Sebastian Schröder den Nürnberg Falcons e.V. auch gegründet. Das ist der gemeinnützige Verein von den Nürnberg Falcons, worunter wir verschiedene soziale Projekte, aber auch Basketball für Kinder anbieten etc. Und wir merken da definitiv einen Zulauf. Das große Problem an der ganzen Geschichte ist, dass die Infrastruktur und vor allem das Personal nur schwer zu bekommen ist. Also in Nürnberg Riesenthema Hallenzeiten. Das heißt, wenn ich auf einmal eine U8 habe und da stehen jetzt nicht nur 8 bis 10 Kinder in der Halle, sondern auf einmal 40, dann muss ich eigentlich aus einer U8 muss ich 3 oder 4 U8s machen. Ja? Aber brauche natürlich dann 4-mal so viele Hallenzeiten, sind aber nicht verfügbar, bekomme ich nicht. Ich brauche 4-mal so viele Trainer, habe ich nicht, weil keiner in der U8 ein Ehrenamt annehmen möchte oder vielleicht sich auch nicht leisten kann, schon um 15 Uhr von seinem Job zu gehen und deine U8 zu trainieren. Ne? Also das sind alles so Kleinigkeiten. Und das Problem ist, wenn dann da die Kinder das erste Mal in die Halle kommen und dann bist du zu 40. in so einer kleinen Schulturnhalle und dann 20 Kinder das halt scheiße finden und dann nie wieder zum Basketball kommen, dann hast du die erstmal wieder verloren. Und deswegen ist die große Frage, ob die Programme und die Vereine die Infrastruktur haben, diesen Boom annehmen. Das ist für mich die grundlegende Frage, weil es ist nicht, ob mehr Leute sich das im Fernsehen anschauen oder mehr in die Halle gehen etc., sondern die Frage ist, ob mehr Kinder Basketball spielen, weil wenn mehr Kinder Basketball spielen, gehen sie auch automatisch in die Halle, nehmen ihre Eltern mit in die Halle etc. Also das ist ja so ein Domino-Effekt. Und ist das Angebot in Schulen da? Ja? Macht jetzt ein Sportlehrer mal mehr Basketball im Sportunterricht als Fußball? Das sind so die Dinge, auf die ich bis jetzt noch keine Antwort habe.
Ja, diese Infrastruktur ist ja nicht nur die Coaches, du hast ja die Hallenzeiten angesprochen, es gibt halt auch, in Gießen sind glaube ich 2 oder 3 Hallen jetzt schon seit Jahren gesperrt, wo eigentlich auch immer Basketball gespielt wird, das ist auch ein Kabelei, um da irgendwie die Hallenzeiten zu bekommen, das ist wahrscheinlich dann auch jetzt nicht zu lösen, weil wir sind jetzt Weltmeister, das hat man ja nicht automatisch 6 Hallen mehr, das muss irgendwie ein langwieriger Prozess werden, aber wie der vonstatten gehen soll, also ich weiß nicht.
Ja, und genauso auch letzten Endes das Schaffen von Trainerpositionen, die halt auch entsprechend vergütet werden. wie du gesagt hast, irgendwie eine U8 mittags um 15 Uhr muss man halt erstmal Zeit haben, das machen zu können. Und wenn man sich dann anschaut, was im Fußball einfach an Geld da ist für Trainer und was es im Basketball einfach so nicht gibt, dann bleibt das einfach ein Hobby letzten Endes. Und ich glaube, das muss dann auch der nächste Schritt so insgesamt rund um den DBB sein, da noch mehr Struktur und Professionalität reinzubringen. Weil ich meine, diese grundsätzliche Entwicklung mit JBBL und NBBL und der deutschen Quote etc., das hat also merklich ja zu Qualität beigetragen von ganz vielen deutschen Spielern und in der Ausbildung von ganz vielen deutschen Spielern. Aber ich glaube, wenn man in die Breite will, dann muss man eben auch an die Strukturen ran und die Möglichkeiten schaffen, dass dann eben auch drei Trainer da sind für eine U8 und nicht nur einer, der das ehrenamtlich macht und der gar nicht weiß, was er den 40 Kids eigentlich erzählen soll, sondern halt sagt, ja, nehmt euch mal einen Ball und wirft auf den Korb.
Genau, ja. Und ich glaube, das muss auch für den DBB so der nächste Schritt sein, da mehr aktiv auch die einzelnen Standorte auch zu unterstützen, um da einfach die nötigen Schritte zu machen, weil das fängt einfach schon, du hast angesprochen, JBBL, NBBL, das läuft jetzt alles, U14 auch, ne, das ist alles schon auf einem Leistungsniveau. Aber das alles, was drunter passiert, da kannst du einfach so viel kaputt machen, wenn da eine falsche Person in der Halle steht, ja, der kein wirklich pädagogisches Feingefühl hat, ja, und dann kommt einer, der vielleicht gerade Fußball spielt oder noch keine Sportart gemacht hat und der kommt das erste Mal mit Basketball in Kontakt und wird da abgeschreckt, den findest du nie wieder in der Basketballhalle. Nie wieder. Ja, also ich habe selber zwei kleine Kinder und wer mein Sohn, der spielt jetzt zwar auch Basketball, aber der ist auch beim Fußball und wäre der bei dem falschen Trainer da gelandet, dann hätte er sich einmal das angeschaut und wäre da nie wieder hingegangen. Ne? Jetzt hat er blöderweise einen tollen Trainer da und will jetzt die ganze Zeit zum Fußball. Also Gott sei Dank hat er einen Papa, der ihn da schon so ein bisschen auch mit zum Basketball nimmt. Aber da ist der Fußball schon einfach einen Schritt voraus, muss man sagen.
Ja, Deutschland ist halt einfach Fußballland. Ich meine, Handball ist ja auch, die sind auch Weltmeister geworden und das hat ja auch nicht dazu geführt, dass die irgendwie so aus diesem Schatten da rausgekommen sind. Der Fußball, der drückt halt schon alles. Da muss man mal sehen, ob das nachhaltig was werden kann, ja.
Natürlich, der Fußball, der ist unantastbar. Also wir werden den Fußball nicht besiegen. Ich weiß auch gar nicht, ob das notwendig ist. Aber wir müssen es halt schon schaffen, zumindest uns als die Sportart Nummer 2 hinter dem Fußball zu etablieren. Und da muss man auch ehrlicherweise sagen, ist auch Handball uns insgesamt aus meiner Sicht noch ein Stück voraus. Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Aber was Reichweiten angeht, was Gelder angeht und so weiter, ist im Moment Handball, glaube ich, immer noch eine Stufe vor dem Basketball. Und da müssen wir schaffen, da uns klar auf Nummer 2 zu positionieren.
Trotzdem dürfen wir uns natürlich darüber freuen, über dieses WM-Finale. Du hast auch hautnah miterlebt. 4 Millionen Zuschauer haben es mit dir gemeinsam quasi geschaut, denn du warst Experte im ZDF. Wie war denn für dich diese Weltmeisterschaft, das Finale denn?
Ja, es war ein bisschen weird auf jeden Fall, weil ich natürlich ganz fest irgendwie damit geplant habe, irgendwie das zu Hause mit Freunden und Familie mit ein paar Bierchen zu feiern, das Ganze vor der Glotze. Und dann kam irgendwie am Freitag vor dem Halbfinale kam dann irgendwie so der Anruf von jemandem vom ZDF so, ey, wenn wir ins Finale kommen, dann übertragen wir das Ganze und wir wollen dich am Start haben. Und ich habe ja davor auch natürlich so ein bisschen, auch ja in meinem Podcast, dagegen gehatet, dass die Öffentlich-Rechtlichen das nicht zeigen und so weiter. Und war dann kurz so, ey, okay, soll ich jetzt sagen so, nee, mache ich nicht, weil ihr jetzt erst auf den Zug aufspringt. Aber ist ja genau, aus meiner Sicht wäre das so ein Mimimi-Handeln gewesen, weil es hätte auch keinem was gebracht so. Dann hätten sie halt einen anderen Horst dahingesetzt. Deswegen dachte ich mir so, okay, ey, jetzt hast du die Chance, irgendwie so die breite Masse da mitzunehmen und ist ja schon irgendwie cool. Aber ich war dann schon, man muss sich vorstellen, ich bin dann zum ZDF gefahren und ich war dann in so einer relativ kleinen Kabine, wo man das dann so mitkommentiert. Und du hast da so Kopfhörer auf und du siehst es auf einem relativ kleinen Screen und es ist irgendwie, jetzt so als Fan, und in dem Moment war ich einfach nur ein krasser Fan, es ist nicht so geil, das da zu gucken.
War Bier in der Kabine erstens erlaubt?
Ja, du musst dich schon auch ein bisschen konzentrieren, dass du keinen Scheiß erzählst. Ne? Dann ist ja auch immer noch so, okay, du musst irgendwie ja auch die Oma, die jetzt nach dem Fernsehgarten dran geblieben ist, die ja auch so ein bisschen mitnehmen. Ne? Also kannst ja nicht einfach nur sagen, ja, das ist ein LU-Play und dann denkt sie so, was ist ein LU? LU heißt doch gar keiner Ellie oder keine Ahnung. Weißt du, ne?
Ist das der neue Hit vom Hansi oder?
ja, genau. Also das ist so, ne? Deswegen war das schon weird und konnte mich dann, also ich hatte krasse Gänsehaut, auch so nach dem Abpfiff, als dann klar war, ich hatte krasse Gänsehaut, aber ich habe mich jetzt komplett nicht danach gefühlt, in der Kabine jetzt komplett auszurasten, weil dafür, ne, du hörst, also das ist ja auch so eine Kabine, wo du nichts hörst, ne, und so ein ganz komisches, ganz komische Stimmung da drin. Und mich haben dann auch viele gefragt, so, ja, du bist ja gar nicht so ausgerastet. Ich so, nee, es hat sich in dem Moment auch nicht so zum Ausrasten angefühlt, sondern es war eher so Gänsehaut und ich habe mir dann halt so die Gesichter von den Spielern angeschaut und mir dann noch so ein bisschen vorgestellt, so, ey, ich würde jetzt so alle voll krass gerne in den Arm nehmen und denen gratulieren. Und erst als ich jetzt aus der Kabine raus war und dann Robin auch wieder gesehen habe, mit dem ich da zusammen da war, da sind wir dann so ein bisschen ausgerastet, haben ein Bierchen aufgemacht, sind haben angestoßen und so. Also es war irgendwie so ein weirdes Erlebnis. Es war geil, aber es war jetzt...
Nicht so ganz so, wie du dir das vielleicht vorgestellt hast.
Doch, ich habe es mir exakt eigentlich genau so vorgestellt, weil ich wusste ja, wo ich bin. Ich wusste ja, dass ich beim ZDF bin. Und das ist ja, also, ne, das ist ja irgendwie dann schon so ein bisschen vorprogrammiert, würde ich sagen. Was ich echt schade fand, ich bin dann von Mainz heimgefahren und ich habe dann vergeblichst irgendwie versucht, auf irgendeine Weltmeisterschaftsparty noch zu gehen. So wie ich das halt von der letzten Fußball-WM, vom letzten Fußball-Weltmeisterschaftstitel kannte. Aber gab's nichts. War halt auch irgendwie so ein Sonntag in Deutschland. Da ist dann auch, was Basketball angeht, keine große Party irgendwo geboten.
Wie war so der WM-Verlauf an sich für dich? Du warst ja auch selber lange, lange bei der Nationalmannschaft dabei. Hattest du noch engen Kontakt zu manchen Spielern oder hast du von Anfang an auch vielleicht gespürt, das könnte wirklich ein besonderes Turnier werden? Oder kam das auch erst so Spiel für Spiel, wo du dachtest, hey krass, da kann ja wirklich was gehen?
Ich habe die Vorbereitung auch schon ziemlich intensiv verfolgt. Da war ich auch bei einem Spiel in Berlin live vor Ort. Da hat man schon mitbekommen, dass die Mannschaft echt gut drauf ist, dass sie wieder top zusammengesetzt ist. Von der Qualität brauchen wir gar nicht sprechen, aber das ist auch nach diesem Schröder-Kleber-Drama, dass es irgendwie da keine weitreichenden Folgen innerhalb der Mannschaft gegeben hat, glaube ich, war extrem positiv für die Truppe. Und ich glaube, es war halt sau wichtig, wie man in dieses Turnier startet und dass man gleich einen Gegner wie Australien auch einfach schlagen kann. Und von da an war für mich klar, okay, es ist irgendwie so alles möglich, kommt auf die Tagesform an, aber ich sehe jetzt nicht, außer natürlich den USA, gegen welche Mannschaft wir jetzt vielleicht keine Chance haben sollten. Dann hat man im Turnierverlauf auch gemerkt, dass selbst die USA ihre Probleme hat. Ja, und wir einfach auch, es lief ja nicht jedes Spiel glatt, ne, aber wie wir mit diesen unrunden Phasen umgegangen sind, war aus meiner Sicht beeindruckend, dass wir uns aus relativ, also eigentlich aus nichts, von nichts aus der Ruhe bringen lassen. Das hat mich dann schon beeindruckt und dann war so nach der Zwischenrunde schon für mich klar, so okay, ey, natürlich tagesformabhängig, aber wieso nicht für den ganz großen Wurf gehen? Ja, und dass das am Ende dann sich so ausgeht, ey, ich glaube, das ist einmalig, bin mir auch. Also ich befürchte, dass wir das so eventuell auch nicht mehr sehen werden.
Wie traurig warst du denn, dass du selbst nicht dabei sein konntest? Du hast jetzt gerade gesagt, du hast viele Nationalspiele gemacht. Wie geht man damit dann um?
Du, das war für mich überhaupt gar kein Thema. Am Ende des Tages habe ich zwar letztes Jahr noch Qualifikationsspiele für diese WM absolviert, aber ich habe mich zu 0% irgendwie Teil dieser Mannschaft gefühlt. Ich fühle mich immer Teil des deutschen Basketballs, ja, und habe da sicherlich auch in der Vergangenheit irgendwie meinen Teil dazu beigetragen, aber was diese Mannschaft geleistet hat, da sind wirklich nur die 12 Jungs und das Trainerteam dafür verantwortlich und das Team drumherum. Ich war einfach nur Fan und ich fand es einfach nur geil, irgendwie so jeden Tag, vor allem nach dem Sieg gegen die Amis, irgendwie so geil, jeden Tag ins Training zu gehen und den Amis zu sagen, so ey. Mindestens bis Olympia werdet ihr den Scheiß von mir jetzt lernen, dass ihr.
Wie viele World Champions of What T-Shirts hast du? Ja. Wie beurteilst du die Entwicklung von Dennis Schröder im Nationalteam?
Sehr positiv. Also man muss ja schon sagen, dass er, ich habe ja auch viele, viele Zeit mit ihm verbracht, dass er einfach schon da viele Schritte nach vorne gemacht hat in seiner Entwicklung, vor allem in seiner persönlichen Entwicklung. Er ist ein echter Leader geworden. Habe ich auch ehrlicherweise nicht so erwartet, dass er diese Schritte geht. Da spricht auch schon viel für seinen Charakter, ja, also sich auch Dinge zu Herzen zu nehmen und an sich zu arbeiten. Ich glaube schon, dass er sich so auch ein bisschen so ein kleines eigenes Reich beim DBB geschaffen hat, wo er einfach gewisse Privilegien schon genießt, aber die zahlt er mit seiner Leistung zurück. Ja, und ich finde es falsch, irgendwie, ich weiß nicht, welches Spiel war, wo er offensiv nichts getroffen hat.
Das war Lettland war das.
Lettland, genau. Und fand es schon wieder erschreckend, wie dann ja auf einen Spieler eingedroschen wurde, der keinen guten Tag hatte. Ja, am Ende des Tages hatten keinen guten Tag. So, und ich glaube, das kann jedem, oder das passiert jedem Menschen, dass man keinen guten Tag hat. Und
das Spiel wurde ja trotzdem gewonnen. Also
das Spiel wurde trotzdem eben gewonnen, also, und es ist ein Mannschaftssport und die anderen sind in die Bresche gesprungen und
ich fand auch seine,
war im nächsten Spiel dann wieder gegen die Amis überragend und er war im Finale überragend und er ist zu Recht MVP dieses Turniers geworden. Ja.
Ich fand seine Reaktion auf dieses Lettland-Spiel und wie dann wieder da auch gerade Social Media, wie sie da alle wieder kamen und die war sehr reif. Er hat es nicht erzwingen wollen, sondern er hat genau geguckt, wann braucht die Mannschaft das von mir, das ich jetzt übernehme. Er hat sich auch zurückgenommen. Es hätte ja auch, vielleicht vor 4, 5 Jahren hätte er aus so einem Spiel, wäre er rausgekommen, hätte im nächsten Spiel die ersten 7 Angriffe alle draufgeworfen, um zu gucken, hey, ich bin's, ich kann's noch, und das hat er jetzt nicht gemacht. Also das ist eine super Entwicklung.
Sehe ich absolut so. Und ich meine, dass er sagt, so, ey, das war das schlechteste Spiel seiner Karriere, das ist halt so ein bisschen dieses Show-Ding, was nicht immer so meins ist. Ja, es war sicherlich auch nicht das schlechteste Spiel seiner Karriere. Er hat halt seine Würfe nicht getroffen und gut ist, ne? Aber das gehört halt auch ein Stück weit einfach zu Dennis, zu seiner Marke, zu seiner Persönlichkeit. Damit müssen wir einfach leben und damit leben wir, denke ich, gerne, wenn er uns den Weltmeisterschaftstitel holt.
Was ich nicht verstanden habe in dem Lettland-Spiel ist tatsächlich, dass er dann wirklich auf Biegen und Brechen so viel gespielt hat. Und Coach hat ja gesagt, hey, wir wissen, so sind unsere Rollen und wir gehen zusammen im Zweifel auch unter. Wie ist das für dich als Spieler? Ist das was, wo du sagst, hey, das ist cool zu wissen, ich habe das Vertrauen vom Coach, auch wenn es ein Scheißtag ist? Oder ist es vielleicht auch manchmal hilfreich zu sehen, hey, heute funktioniert einfach nichts, was ich anfasse, lass mich einfach auf die Bank und lass die anderen was machen und im nächsten Spiel bin ich wieder da?
Ja, also ich sehe es ähnlich. Also aus meiner Sicht hätte man ihn da am Ende runternehmen müssen und einfach sagen so, hey, Dennis, kein Stress, im nächsten Spiel bist du wieder voll da, heute funktioniert einfach nichts, gib mir den anderen mal eine Chance. Oder was heißt eine Chance? Wir hatten ja, also die anderen Spieler waren ja voll im Spiel drin. Aber das ist, glaube ich, einfach eine Philosophie-Sache. Natürlich, als Spieler fühlt es sich gut an und als Spieler willst du auch immer spielen, auch wenn es nicht gut läuft, weil du rechnest ja immer damit, dass der nächste Wurf dann drin ist und dass der Knoten dann platzt. Aber
also das heißt, du würdest auch gern weiterspielen, einfach, auch wenn du
gerade... Ich würde auch, definitiv, als Spieler willst du weiterspielen. Was ich überragend finde, ist, dass das Mannschaftsgefüge so geil war, dass man das Gefühl hatte, dass keiner jetzt irgendwie darauf pissig war,
genau, ja,
dass er jetzt da weitergespielt hat.
Sie sind alle sofort nach dem Spiel zu ihm hin und haben ihn in die Mitte genommen und ja.
Genau, und wenn wir uns an 2019 erinnern, da war das auf jeden Fall anders. Also ja, die Körpersprache von allen anderen. Und da muss man schon sagen, wir hatten ja schon jetzt dieses Jahr eine extrem geile Mannschaft, die Rollen klar verstanden hat. Und das ist einfach so das Ergebnis von einem geilen Coaching von Coach Herbert, der für mich genau der richtige Mann für diese Nationalmannschaft ist.
Ja, also das fände ich auch wieder. Man hat ja der DBB hat ja auch diese Doku da mit ein paar Folgen, 20 bis 25 Minuten immer. Da fand ich die Art und Weise, wie er auch erklärt hat der Mannschaft, wie er dieses Team zusammensetzen will, dass er diesmal die Spieler schon ein bisschen früher den Endkader haben will und so. Ich fand das alles sehr, sehr gut und auch mit jedem Einzelnen das Gespräch gesucht, was die Rolle ist. Und dann hat jeder auch genau gewusst, was er zu tun hat. Also das war schon beeindruckend, wie er das gemacht hat, fand ich.
Absolut, ja.
Sprechen wir nochmal ein bisschen über dich. Du warst jetzt beim ZDF als Experte, das kam ja nicht von irgendwo her, du hast bei Magenta Sport schon ein bisschen was gemacht, du bist jetzt bei Dein Experte, du hast eben gesagt, du hast einen Podcast, du bist schon so ein bisschen Rampensau nebenbei, oder?
Ja, also mir gefällt das Thema Medien, gefällt mir schon gut, muss ich sagen. Ich glaube einfach, weil da auch einfach noch eine Menge Potenzial irgendwie so in Deutschland ist und schon auch, weil es ein bisschen Trial and Error ist, was jetzt nach der Karriere mit mir passiert. Ich weiß noch nicht genau, in welchem Feld ich mich dann befinde, aber sicherlich ist Medien dann so ein Thema, worauf ich eventuell Lust habe, das dann in noch größerer Häufigkeit zu machen. Und da probiere ich mich gerade so ein bisschen aus. Ja, deswegen, es interessiert mich. Ich finde Podcasts spannend. Ich finde aber auch Live-Übertragungen spannend. Wird ja jetzt gerade auch die Basketballwelt, sage ich mal, ein bisschen gespalten, ne, zwischen der Anhängerschaft der Magenta-Fans und den Neuabonnenten von Dein, was auch, finde ich, einfach spannend zu sehen ist. Ja, ich sehe absolut, dass Dein da im Moment noch viel Upside nach oben hat, aber das wird sich auch alles noch entwickeln. Ne? Also wenn man sich an Magenta erinnert, die Anfangsphase war jetzt auch nicht überragend. Das Endprodukt jetzt letztes Jahr oder gerade auch bei der Weltmeisterschaft war eine 1 mit Sternchen aus meiner Sicht. Aber das ist auch eine Entwicklung, ja. Und ich bin gespannt, wo der Weg hingeht und ob ich da in Zukunft noch eine größere Rolle irgendwo spielen kann.
Wie kriegst du das alles denn eigentlich in deinen Terminplan unter? Also du machst ja auch noch einen Podcast mit Stefan Koch und dann deine ganzen Übertragungen am Wochenende und dann selber noch spielen und Training und so. Also
den Sohn vom Basketball überzeugen. Ja, genau.
Schläfst du irgendwann auch? Oder?
Zum Club gehen.
Naja, mein Problem ist, ich würde eigentlich gern mehr Spiele als Experte machen. Also ich habe jetzt in 2 Wochen meinen ersten Einsatz als Experte beim Pokalspiel München gegen Oldenburg. Aber da bin ich einfach limitiert unseres Spielplans. Ne? Also da muss ich schauen, da kann ich eigentlich nur immer an den Tagen nach unseren Spielen am Wochenende, weil ich weiß, da wird wahrscheinlich frei sein. Und ja, ich meine, Podcast und so weiter, das kriegt man schon irgendwie in den Tag reingequetscht. Ja, und aber ey, ich lebe 24 Stunden Basketball und mir macht das so viel Spaß. Für mich fühlt sich das gar nicht an wie Arbeit. Ich meine, was gibt's Geileres eigentlich, als den ganzen Tag über Basketball zu sprechen, noch ein bisschen selber Basketball zu spielen? So ein Traum, so ein Träumchen.
Ja, du machst noch eine Sache, wo wir dich auch schon mal angefragt haben. Du spielst auch Golf. Wir haben dich für das Golfturnier angefragt, da konntest du leider nicht. Aber wo kriegst du das noch unter?
Oh, das leidet gerade ein bisschen. Ist aber dessen geschuldet, dass ich, mein Heimatclub war bis jetzt der Golfclub in Bayreuth. Das ist jetzt von so einem Ründchen jetzt eine Stunde dahin zu gurken, wenig Bock. Jetzt habe ich endlich in der Nähe von Nürnberg einen sympathischen Golfplatz gefunden, der mich aufnimmt. Da spiele ich ab und zu. Einzigstes Manko, ich spiele relativ ungern alleine. Ja, und Basti Schröder ist eigentlich mein Golf-Buddy, ja, der blöderweise aber Vollzeit eigentlich arbeitet. Ja, der arbeitet ja 40 Stunden bei Siemens nebenher noch. Und der muss sich immer irgendwie so freischaufeln, mal einen Vormittag. Und es muss dann natürlich auch passen, wenn wir mal trainingsfrei haben Vormittag und er sich dann keine Termine einträgt, dass wir dann eine Runde gehen können. Und was noch hinzukommt ist, Virgil Matthews ist ein extrem guter Golfer. Ja, und wir vermeiden, ihm auf dem Golfplatz zu treffen, weil ich glaube, er würde uns auslachen und wir würden so ein bisschen Respekt bei ihm verlieren. Ja, also den könnt ihr auch gerne mal anfragen für euer Golfturnier.
Ja, wir kommen auf jeden Fall drauf zurück. Im nächsten Jahr wird das bestimmt was. Ja, dann mit allen.
Dann kann er als Top-Favorit an den Start gehen.
Ja. Halt, stopp, ich will keine guten Golfspieler.
Björn Harmsen, habe ich gehört, ist noch ein guter Golfspieler.
Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich sagen.
Ja, er kommt aus reichen Elternhaus.
Ah, okay. Dann ist klar, da wird der Schläger in die Wiege gelegt.
Ja, in der Pro A sind ein paar Golfer unterwegs. Stefan Haukul. Oh, Stefan Haukul, guter okay. Golf.
Gut, dann bist du bitte Simon, schreib mit, fleißig mit dir. Ja, definitiv, Einladungen gehen raus.
Ich mach dir mal eine Shortlist.
Ja, gerne.
Aber das muss dann schon ähnlichen Charakter wie beim Ryder Cup haben, ne?
Oh, okay. Vom Preisgeld her, oder?
Ja, vom Preisgeld ist es dann.
Das ist dann Shoppenturnier.
Ich habe auf jeden Fall, ich habe dann schon auf jeden Fall, also habt ihr das mitbekommen, ne, mit dem, dass der eine Spieler keine Mütze tragen wollte, weil er protestieren wollte, weil kein Preisgeld.
Nee, tatsächlich
nicht. Nee, ich auch nicht.
Da war ein Spieler, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ich glaube Cantley oder so, von den Amis. Die tragen ja alle normal diese Caps, entweder mit der Europa-Flagge oder mit der Ami-Flagge. Und der hat sich geweigert, das ist einer von den Amis, eine Kappe zu tragen als Protest, weil er es scheiße findet, dass die Spieler kein Preisgeld bekommen beim Ryder Cup. Weil das ja so ein prestigeträchtiges Ding ist und es geht da um die Ehre. Also ein typischer Ami-Move halt, ne? dann waren die Fans halt und haben immer geschrien so, Hats off, to your bank account, ja. Wenn der gepattet hat. Also ich denke mal, Mike Zirbis würde auch keine Kappe tragen, wenn wir das so machen würden.
Okay, wissen wir Bescheid. Simon, alles notiert?
Alles notiert.
Perfekt. Geht klar.
Sehr gut.
Weißt du, das ist jetzt ein harter Übergang, aber ich musste es irgendwie unterbringen. Ist Matze Perl ein guter Golfspieler?
Matze Perl?
Ja, ich wollte darauf hinaus, klar war, dass du und Robin jetzt in der Liga spielt, hat Per Günther ja nach dem Spielplan sich erkundigt. Dann kam die Diskussion auf, wir bräuchten noch einen gebürtigen Gießener und dann hast du nach Matze Perl gefragt. Wie ist da so die Verbindung? Was verbindest du noch mit ihm oder wie habt ihr zusammengespielt?
Oh, Matze Perl, absolute Legende. Ja, gleicher Jahrgang wie ich und Robin. Wir kennen uns alle von den U-Nationalmannschaften und damals war Matze wirklich ein... Also ich hatte Angst vor Matze Perl, muss ich sagen. Also ich hatte Albträume von Matze Perl, weil Matze Perl war so ein unfassbar guter Verteidiger, dass man wirklich Probleme hatte, in jungem Alter die Mittellinie zu überqueren, weil er war so schnell auf den Beinen, er war so aggressiv und deswegen einfach eine absolute Legende. Ja? Und ich habe dann, ich weiß nicht, das war dann noch Pro B-Zeit, ich glaube, er hat dann noch in Licht gespielt, kann das sein?
Genau, ja. Da hat er gespielt.
Ja, genau, in der Pro B habe ich dann noch gegen ihn in Licht gespielt und einfach ein geiler Typ, ja, also so, mit dem man dann auch einfach easy noch 5 bis 15 Bierchen trinken konnte und deswegen hätte absolut jetzt Matze Perl aus meiner Sicht in Gießen noch einen Platz verdient gehabt.
Wie ist denn das so insgesamt in der Baller-Community in der Pro A? Man kennt sich ja dann doch irgendwoher bei den ganzen vielen Deutschen. Ist es dann so, dass ihr eigentlich an jedem Standort irgendwie euch kennt und Hallo sagt? Oder sind dann auch Leute dabei, wo du denkst, so, boah, nee, habe ich keinen Bock drauf, geh weg.
Ja, ist eigentlich schön, dass ich jetzt wieder es gibt jetzt so ein, oder das ist für mich auch was Neues, jetzt mal wieder andere Strecken auf den Autobahnen zu fahren, auch in anderen Raststätten zu halten, auch wieder neue Hallen zu sehen. War ja für mich so 10, 12 Jahre irgendwie immer das Gleiche. Und jetzt auch da wieder ein paar alte Gesichter zu sehen, die ich jahrelang nicht gesehen habe, wie jetzt in Bochum beispielsweise, in Niklas Geske, in Tom Alt, in Kilian Dietz, den ich aus Trierer Zeit noch kenne. Ne? Das sind alles geile Atzen, ne? Mit denen man sich gerne nach dem Spiel unterhält. Kili hat in Bochum auch nochmal ein gutes, ich weiß nicht, was für Pilz die da trinken, aber zwei Pilze in den Rucksack gepackt.
Moritz Fiege, glaube ich, ist das.
Ja, es kann sein. War auf jeden Fall schön herb. Ja? Wenn man da auf der Rückfahrt sich noch ein bisschen Herbert Grönemeyer reinzieht, dann hast du richtige Wuppertreibs.
Ja, wir fanden es in Bochum auch super. Das war toll da, ja.
Ja, also nee, es macht einfach Spaß und da freue ich mich auch drauf, irgendwie jetzt nach Quartenbrück zu fahren und nach Bremerhaven, da freue ich mich auch schon drauf, einfach mal wieder 8-9 Stunden den Bus runter zu rocken. Das ist einfach schön. Ja,
so ging es ja, uns auch.
Auch, dass man das jetzt alles an einem Tag wieder macht, ne? Also 6 Stunden nach Bochum, 4 Stunden in der Halle, dann wieder 6 Stunden zurück. Das sind einfach schöne Roadtrips. Ja, da erinnern sich meine Knie auch noch etliche Tage daran.
Das klingt so.
Aber nee, du hast angesprochen, da wieder, also in der Pro A befühle ich auf jeden Bock. Ne? Auf jeden Bock. Außer vielleicht auf Yoshiko Saibu, weiß ich jetzt nicht so, aber sonst habe ich eigentlich auf jeden Bock.
Ja, es klingt so ein bisschen nach großen Klassentreffen-Vibes fast schon.
Ja, absolut, absolut. Ich habe auch schon fest eingeplant, in Gießen werde ich auf jeden Fall eine Nacht länger bleiben.
Ja, perfekt. Gut, dann sehen wir uns auf jeden Fall nach dem Spiel.
Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Schaut man als Spieler auf den Namenssponsor eines Vereins? Wir haben nämlich ziemlich lustige Vereinsnamen in der Pro A mittlerweile.
Ja, das habe ich natürlich auch schon mitbekommen. Hier Gartenzaun 24, was hat Kirchheim?
Bosic, Estriche.
Estrich, ja.
Ja.
Die Sparkassenstars in Bochum.
Ja, du, am Ende des Tages haben sie schon mal einen Namenssponsor. Ne? Ich hoffe, dass sie für diese äußerst attraktiven Namen auch ordentlich entlohnt werden dafür, ja, dass man die jetzt sich da in den Namen reinholt. Das haben wir in Nürnberg leider nicht. Ich weiß noch nicht, ob wir das machen würden, wenn Gartenzaun 24 da ein paar Euro hinlegt. Aber hey, am Ende des Tages wissen wir doch selber, dass in der Pro einfach schon Geldmangel irgendwo da ist. Und da finde ich es absolut okay, dass man seine Namensrechte auch einfach vergibt, ja, und jetzt da versucht, darüber Geld einzunehmen. Das finde ich jetzt nicht vollkommen verwerflich. Die Mannschaften wollen irgendwie die nächsten Schritte gehen, infrastrukturell, die wollen investieren in Spieler, um nach oben zu gehen. Und da gehört es einfach dazu. Ja, und hey, ist doch schön, dass wir jetzt Gartenzaun 24 in der Liga haben. Ist doch, ich wusste vorher nicht, dass es Gartenzaun 24
ist. Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich wurde darüber noch nie so viel gesprochen wie jetzt. Es hat sich für die wahrscheinlich auf jeden Fall gelohnt. Und
ey, und wenn du einen neuen Estrich brauchst, dann rufst du definitiv den Kirchheim an.
Ganz genau. So sieht es nämlich mal aus.
Das ist doch vollkommen logisch. Ja, dass wenn du in Nürnberg sitzt, dass du dann eine Kirchheimer Firma anrufst.
Ja, und der Zaun kommt aus Paderborn, gar kein Problem, wird beim Auswärtsspiel mitgenommen. Das passt doch alles. Ich habe tatsächlich auch noch eine Frage, die passt jetzt auch nicht mehr so richtig hier rein. Das wäre vorhin, als wir über dich und deine Karriere so gesprochen haben. Ich wollte mal wissen, wie das für dich war, als damals sehr junger Spieler dann zu Bayern München zu kommen, die dann da gerade im Entstehen waren. Und das wurde ja auch nicht überall mit offenen Armen empfangen, gerade auch in den auswärtigen Hallen. Wie war das so? Erster Schritt raus aus Nürnberg als Jugendspieler, dann gleich bei Bayern München. Gibt es sicherlich vielleicht auch einfachere Einstiege in den Profisport, oder?
Es war absolut geil. Es war Weltklasse, weil ich einfach da eine brutale Zeit hatte mit einer Mannschaft, da konnte nicht viel schief gehen. Ne? Für mich ist das Jahr in der Pro absolut genial gelaufen, weil ich hatte unfassbar geile Mitspieler. Dann haben sich zwei wichtige Spieler auf meiner Position, Damon Green und Steffen Hamann, verletzt, sodass ich einfach viel Spielzeit bekommen habe. Ja? Konnte mich da als Spieler einfach weiterentwickeln und hatte da so Zeit meines Lebens. Ja. Wir haben da nicht viel trainiert, weil wir relativ viel gewonnen haben.
Mit Dirk Bauermann ging das, dass ihr nicht viel trainiert habt?
Das ging auch mit Dirk, ja. Selbst wenn wir viel trainiert haben, ich habe da viel gefeiert. Ich war ein junger Kerl, der das erste Mal irgendwie so in München war als Single. Das war geil. Ja. Hätte nicht besser laufen können. Aber du hast recht, man wurde natürlich nicht mit offenen Armen in den fremden Hallen empfangen. Das war eigentlich so die verrückteste Atmosphäre. Ich kann mich da gar nicht so wirklich dran erinnern. Auch so die Derbys so in Würzburg war schon heftig damals. Wir haben ja damals zu Hause gegen Würzburg in der Olympiahalle vor über 12.000 Zuschauern gespielt. Das war auch ziemlich verrückt. Aber ich habe das ehrlicherweise, da war ich viel zu fokussiert. Ja, also ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Aber so Spieler wie die Steffen Hamann, also die haben schon gut Hass abbekommen. Ja? Und es war schon auch interessant zu sehen, wie so alte Hasen damit umgehen. Ja, also ich habe das gar nicht so wirklich mitbekommen. Die Spieler hat es dann auch nicht wirklich beschäftigt. Und das gehört einfach auch dazu, wenn du zum FC Bayern gehörst oder gehst, dann weißt du, du wirst in den meisten Hallen gehasst. Wahrscheinlich auch zu Recht.
Wobei du ja schon auch eher so ein Typ bist, der, glaube ich, daraus Energie zieht. Und der, wenn er alleine in der Halle gegen die anderen spielt.
Ja, also absolut. Ich hatte ja auch schon das ein oder andere Mal, also ich finde ja die Gießener-Fans sensationell, aber ich finde es auch, also ich habe ja auch schon das eine oder andere Mal eine kleine Auseinandersetzung mit Gießener-Fans gehabt. Ja, also
was?
Ich finde es ja auch geil, ne? Das gehört ja irgendwo auch zum Sport dazu. Wenn das alles irgendwie so einem, ich finde immer, wenn so persönliche Beleidigungen etc. dazu kommen, dann hat es irgendwo immer so ein bisschen Grenzen, aber ich finde ja bin ja selber Fan, ob jetzt im Basketball oder im Fußball. Und das gehört ja irgendwo alles dazu. Auch eine gesunde Rivalität gehört dazu. Ich finde, es gehört auch dazu, sich danach irgendwo so die Hand zu geben und zu sagen, genau. Ey, der Bessere hat gewonnen, wir können Bierchen trinken. Ich finde auch die Hagener-Fans geil. Da habe ich meine Bierdusche kassiert. Das war auch...
Hast du dich beschwert über diese Verschwendung dieses Getränks?
Ja, also verstehe ich wirklich nicht, wie man mit vollem Bierbecher werfen kann. Ne? Das werde ich nie verstehen, aber die haben ja auch eine interessante Fanszene, sag ich mal, in Hagen. Also ich freue mich da schon auf ein paar Hallen in der zweiten Liga.
Ja, das macht Spaß. Wir fahren am Wochenende auch nach Hagen, wird bestimmt super.
Ja, und wir freuen uns auf dich in der Gießener Sporthalle Ost, wenn du dann vor Ort bist. Wünschen dir jetzt erstmal alles Gute für die weitere Saison, für den Start, der jetzt ja eigentlich so richtig erst losgeht. Ne? Ein Spiel ist erst gespielt, aber jetzt geht's so richtig rein in die Pro-A-Saison. Viel Erfolg dafür und sagen vielen Dank, dass du heute Abend hier Gast warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich weiß gar nicht, ist es im Dezember oder noch im November? Ich glaube,
es ist im Dezember.
Es ist im Dezember, ja. 16. oder so.
Ja. Warte mal, ich schau mal kurz, habe ich mir nicht schon eingetragen? Ja, 16.12.
Ja.
Ich hoffe, wir sehen uns danach in einer schönen Spalunke irgendwo.
Das lässt sich einrichten. Da bin ich bin während des Spiels wahrscheinlich noch nicht wieder da. Ich bin da auf einer Hochzeit in Frankfurt, aber dann...
In der Spelunke bist du.
Ist man ja schnell. Ja. Ist man ja schnell wieder in Gießen, wenn ich da frühzeitig, vielleicht habe ich Magenschmerzen oder so.
Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auf die Atmosphäre in Gießen und wünsche euch bis dahin auch natürlich alles Gute nach Gießen. Und dann sehen wir uns ja schon bald.
Das machen wir. Wunderbar. Hat Korrekt. Viel Spaß gemacht. Danke.
Bis bald. Danke. Danke euch.
Das war Erstklassig, Zweitklassig. Der Pro-A-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Alle Kanäle seht ihr auf erstklassig-zweitklassig.de.